herzlich willkommen zur neuen Folge von Literaturnaht. Es ist die erste Folge, die es auch als Video gibt. Je nachdem, wie ihr jetzt zuhört oder schaut, wisst ihr das längst, weil bei YouTube ist es natürlich mit Bild. Aber auch ganz normal bei Podcast. Und falls wir irgendwas in die Kamera zeigen, werden wir auch sagen, was wir gerade in die Kamera zeigen. Und ich habe zu Besuch Uwe Pass zum dritten Mal.
Was, zum dritten Mal schon? Hallo zusammen.
Genau, wir haben allerdings die ersten beiden Male ganz speziell über das Future Fiction Magazine gesprochen. Und heute habe ich ihn eingeladen, eigentlich um mit ihm zu streiten. Ich weiß nur nicht, ob das klappt, weil es kann sein, dass wir zu oft einer Meinung sind. Wir wollen nämlich sprechen über das Thema, brauchen wir mehr Utopien? Können Utopien spannend sein? Düster versus positives Zukunftsbild oder Hauptsache spannend? So, und obwohl Uwe jetzt schon zweimal hier war, kann ich ja nicht davon ausgehen, dass alle Welt dich kennt, Uwe. Ich weiß, du bist ein Autor, du schreibst seit letztem Jahrtausend ungefähr, hast schon mehr als ein halbes Dutzend Romane. Ich habe ja schon fast ein halbes Dutzend gelesen, dann sind es bestimmt mehr als 10, oder?
Ja, ich habe aufgehört zu zählen, aber ich schreibe ja ansonsten auch Fachbücher, IT-Fachbücher, Programmierbücher und dergleichen. Und bin von Haus aus eigentlich Physiker, aber in der Informatik gelandet, wie so viele von uns, und beschäftige mich ansonsten sehr viel mit Science Fiction, unter anderem mit dem Future Fiction Magazine, das ich mit rausgebe, und schreibe Kurzgeschichten und Romane und bin auch viel auf so Conventions und dergleichen unterwegs, wo es ja auch oft Diskussionen, sehr viele Diskussionen gibt, da nimmt man immer sehr viel mit. Eben auch viele Erfahrungen, viel Feedback, über das man dann wiederum diskutieren kann. Und dafür sind wir dann unter anderem ja heute hier.
Genau. Und ab und zu renten wir zusammen, wenn wir nicht ausreichend spannende oder interessante oder kreative Geschichten finden, wobei wir da unterschiedliche Ansprüche haben. Wie sieht denn das aus? Decken sich eigentlich deine persönlichen Ansprüche mit den Ansprüchen, die das Future Fiction Magazine hat? Oder wo gibt's Unterschiede, wo gibt's Gemeinsamkeiten?
Gut, das hängt so ein bisschen davon ab, in welcher Rolle ich mich gerade befinde. In dem Moment, in dem ich mich in der Rolle des Future Fiction Magazine Mitherausgebers befinde, wünsche ich mir, dass die Geschichten, die eingereicht werden und die ich dann lese, gut sind, jetzt erstmal ganz allgemein ausgedrückt, so gut sind, dass ich sie im Magazin drucken kann. Das ist allerdings offensichtlich längst nicht bei allen Geschichten, die eingesendet werden, der Fall, aus unterschiedlichen Gründen. Lassen wir jetzt mal weg, dass es Leute gibt, die nicht so richtig darauf achten, dass wir bestimmte Vorgaben und inhaltliche Vorgaben und Wünsche haben. Zum Beispiel nahe Zukunft, keine Sternenmärchen, keine Zeitreisen und dergleichen, sondern nahe Zukunft, Social Fiction, Climate Fiction etc. Wir reden ja jetzt nicht über das Magazin, deswegen gehe ich da jetzt nicht genauer drauf ein. Das steht alles auf futurefiction.de. Ja, und weil es da steht, ist es einmal so ein bisschen verwunderlich, um nicht zu sagen ärgerlich, wenn dann eingereichte Geschichten diesen inhaltlichen Vorgaben überhaupt nicht entsprechen. Das ist das eine. So, und wenn jetzt eine Geschichte diesen Vorgaben entspricht, dann möchte ich natürlich, dass sie interessant, spannend, unterhaltsam ist. Denn ich möchte natürlich, dass die Leser des Magazins spannende, unterhaltsame, interessante, kreative Geschichten geboten bekommen. So, und wenn ich nicht in meiner Rolle als Herausgeber unterwegs bin, dann, wenn ich selbst Geschichten schreibe, versuche ich natürlich auch darauf zu achten, das Publikum im Sinn zu haben. Da habe ich ja so ein bisschen Gefühl für, weil ich ja auch aufgrund von Feedback so ein bisschen weiß, was kommt gut an, was kommt nicht so gut an. Und wenn ich selbst Leser bin, dann wünsche ich mir natürlich auch, dass der Roman, den ich mir gekauft habe, dass ich den wirklich gerne bis zu Ende lese und nicht nach 20 Seiten entnervt weglege, weil er mich langweilt. Und ich glaube, das ist so ein Aspekt, der bei manchen ein bisschen zu kurz kommt. Also es gibt ja schon die Möglichkeit, häufig die Möglichkeit zu sagen, hey, ich habe eine gute Idee und das schreibe ich jetzt auf. manchmal fehlt so diese Feedbackschleife, sich selbst zu fragen, hey, was ich da schreibe, gefällt das nur mir oder erfüllt es auch, sagen wir mal, übliche Kriterien, um einer, ja, vielleicht einigermaßen breiten Leserschaft zu gefallen?
Letztens las ich das irgendwo in einem Essay, dass eine Essayistin, das war, glaube ich, eine Frau, die den Essay geschrieben hat, meinte so, okay, wenn ihr einfach nur eure Ideen aufschreibt, dann ist das so ein bisschen so, als würde man die Tagträume anderer Menschen lesen. Und das ist nicht per se spannend. Da muss schon noch was kommen. Und es ist ja nicht so, dass es dazu überhaupt gar keine Hilfe und Tipps geben würde. Es gibt ja eine Plethora von Schreibratgebern. Man kann sich ja ein Leben lang mit dieser Art von Sekundärliteratur beschäftigen und zu keinem Ende kommen. Und da gibt's ja wirklich sehr, sehr viele hilfreiche Sachen. Die meisten Sachen eher zu Romanen, aber nicht unbedingt nur. Also ich habe auch schon welche gelesen, die sich auf Kurzgeschichten und Erzählungen spezialisiert haben. Also man könnte sich fortbilden, einfach selbst im Selbststudium.
Genau, wenn allein dieser, sagen wir mal, künstliche Feedback-Loop nicht klappt. Es geht ja darum, dass man einen Schritt zurück macht. Ich muss die Rolle des Autors, die ich zunächst eingenommen habe, indem ich mir eine Idee überlegt habe oder auch schon die Geschichte fertig geschrieben habe, ist ja egal. Ich muss diese Rolle des Autors für einen Moment verlassen, mich in die Rolle eines unbedarften Lesers begeben, dem diese Geschichte in die Finger kommt, unter die Augen kommt. Oder einer Leserin. Ist übrigens durchaus ein Unterschied. Ne? Leser und Leserinnen können ja gewisse, also ich will es jetzt nicht über einen Kamm scheren, ne? Hier keine geschlechtsspezifischen Vorurteile oder so, aber es gibt gewisse Tendenzen, sag ich mal. Es gibt gewisse geschlechtsspezifische Tendenzen in der Masse und die von der Zielgruppe, die eine Geschichte hat, durchaus abhängen. Muss jetzt nicht unbedingt das Geschlecht sein, kann auch was ganz anderes sein. Wenn ich zum Beispiel weiß, meine Geschichte kommt in einem Verlag raus, der, ich glaube, Yvonne, du weißt, wovon ich spreche, der auf der Homepage unter den Büchern ziemlich viele Cover mit nackten Körpern drauf hat, dann habe ich eine andere Zielgruppe, als wenn ich eine Geschichte für das Exodus-Magazin schreibe, das ich gerade hier hochhalte, ist aber egal. Also ich muss diesen Schritt zurück machen in die Rolle des Rezipienten. Eine Geschichte, ein Narrativ, ist letztlich nichts anderes als Kommunikation. Es gibt einen Sender und es gibt mehrere Empfänger. Wie kommt dieser Text, diese Kommunikation beim Empfänger an, bei Empfängern an? Wie wird das rezipiert? So, das ist einfach ganz kommunikationstheoretisch die Ausgangsposition. So, und jetzt kommt die Wahrnehmung der Rezipienten ins Spiel. Ja, und da stellen sich dann solche Fragen wie: Erste paar Zeilen gelesen, keine Ahnung, worum es geht. Habe ich alles schon mal gesehen. Wetterbericht. Man kann zum Beispiel einfach mal in einen Buchladen seiner Wahl gehen und mal Bücher aufschlagen und gucken, wie die anfangen. Hängt wirklich vom Genre ab. Bin ich wieder bei Romanen kurz, weil das ist bei Buchläden jetzt einfach das, was man da hauptsächlich findet. Kurzgeschichten ja weniger. Und es ist wirklich so, manche Romane, je nach Genre, beginnen mit einem Wetterbericht. Ein Sturm toste um das geheimnisvolle Schloss. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Na, welches Genre war das wohl?
Horror.
Vielleicht. Ja. Es könnte auch Mittelalter-Fantasy sein. Man weiß es noch nicht so genau. Aber es wird sich in der nächsten Zeile ergeben, wenn dann nämlich der alte Graf in Begleitung seines untoten Dieners oder eines Gespenstes über die Gänge schleicht und irgendwie, übers Wetter philosophiert. Nur so als Beispiel. Wir wollen mal ein bisschen bei der Science Fiction bleiben. Es geht darum, eine Geschichte, sei es jetzt ein Roman, eine Kurzgeschichte oder was auch immer, sollte direkt am Anfang die Leser einfangen, auf irgendeine Art und Weise mitnehmen, reinziehen, ansprechen, direkt ansprechen, Interesse wecken. So, und dafür gibt's natürlich verschiedene Mittel, das zu tun. Zum Beispiel, ich will keinen Monolog halten, deswegen.
Ja, ich wollte gerade sagen. Mal
unauffällig an dich weiterzugeben.
Du hast ja Beispiele vorher überlegt, die wir beide kennen übrigens, ja. Der Einfachheit halber.
Genau, wir können uns ja mal so Beispiele anschauen. Soll ich mal anfangen?
Ja, bitte.
Also, ich halte hier gerade in die Kamera die aktuelle Ausgabe des Future Fiction Magazines, Nummer 7. Darin befindet sich eine Geschichte von einem gewissen Luc Diamant. Das ist ein Pseudonym, völlig überraschenderweise, eines niederländischen Autors. Und der hat eine Geschichte geschrieben, die Aus der Bahn heißt. Ich verrate jetzt überhaupt nicht, worum es geht, weil es geht ja darum, schafft es diese Geschichte und wie schafft es diese Geschichte, Leser sofort anzusprechen. So, die Geschichte beginnt mit: Sehr geehrte Frau Blome, wir möchten Sie darüber informieren, dass Ihre Tochter in letzter Zeit gegen mehrere Schulregeln verstoßen hat. Trotz der klaren Richtlinien der Schule für die Verwendung von Mikroklimageräten hat sich Aubrey in den letzten 3 Tagen nicht nur geweigert, ihren Mikli auszuschalten, sondern sie hat ihn auch auf ununterbrochenen Regen eingestellt. Ich bin sicher, Sie können sich vorstellen, was für eine Störung das verursacht hat. Normalerweise würden wir sie nachsitzen lassen, aber angesichts der Art des Problems glauben wir, dass dies eine größere Strafe für uns als für Aubrey wäre. Wir müssen Sie daher bitten, mit Aubrey zu sprechen und ihr klarzumachen, wie wichtig es ist, die Schulregeln zu befolgen. Ihre Felicity Harris, Grundschullehrerin. So, das ist eine sehr gute Stelle abzubrechen hier, weil dann geht im Grunde eine Kommunikation mit Briefen oder E-Mails oder Nachrichten, die hier ausgetauscht werden zwischen der Lehrerin und ja Mutter der Mutter des Kindes, das hier angesprochen wird, und auch noch ein paar anderen Personen. So, was ist an diesem Einstieg interessant? Was macht mich neugierig?
Na, das kann ich dir sagen.
Bitte.
Na, erstens holt es uns Lesende da ab, wo wir stehen, weil Schulkinder, das kennen viele von uns, wir sind so gut wie alle selbst zur Schule gegangen. Einige von uns haben vielleicht Schulkinder. Da kommt also was Bekanntes. Dann für den Science-Fiction-Fan, Mikroklimagerät, was Unbekanntes. Also perfekt kombiniert, was Bekanntes, was uns abholt, und was Unbekanntes, was uns neugierig macht. Plus Humor, plus man weiß schon sofort, es gibt einen Konflikt, mindestens zwischen der Schulleitung und wahrscheinlich auch noch anderen Leuten, die in der Schule arbeiten, und diesem Schulkind, die sich jetzt hoffnungsvoll an die Mutter wenden. Und was wir uns jetzt natürlich fragen ist, wie reagiert die Mutter?
Ja, und warum macht das Kind das denn eigentlich?
Ja, das kommt noch dazu.
Ja, denn das ist ja das ist im Grunde die Frage, die sich dann durch die ganze Geschichte zieht, bis und wo es dann auch eine Auflösung gibt, die wir jetzt natürlich nicht spoilern. Aber ja, genau. Und das sind, ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber das sind gleich mehrere Aspekte, die hier interessant sind. Ich möchte noch einen hinzufügen, nämlich die ungewohnte Form der Erzählweise in Form eines Briefes oder einer E-Mail oder dergleichen. Das ist ja durchaus ungewöhnlich. Ungewöhnliche Sachen machen auch automatisch ein bisschen neugierig.
Und anders als beim Werther sind es ja auch mehrere Leute, die Briefe schreiben.
Ja, wenn man jetzt so in die nächsten Abschnitte reingehen würde, ich lese jetzt nicht weiter vor, aber das Future Fiction Magazine ist ja zum Glück für alle, die es gerne lesen möchten, weiterhin erhältlich. Die unterschiedlichen Kommunikationspartner, die hier dann auftreten, die haben auch alle einen unterschiedlichen Duktus. Ist ja auch naheliegend, ist ja auch logisch. Wäre jetzt allerdings was zum Beispiel vielleicht Anfänger auf dem Gebiet jetzt nicht als erstes bedenken, sondern vielleicht auch übersehen würden. Aber natürlich, unterschiedliche Figuren haben unterschiedlichen Duktus. Und man hört zum Beispiel schon, diese Schullehrerin, also diese Lehrerin, die hat natürlich auch so einen Lehrerin-Duktus. Sie ist erwachsen, vielleicht ist sie auch sogar schon älter, das könnte ja auch sein. Und dann erkennen wir auch sofort, es gibt einen Generationenkonflikt hier womöglich. Ja, also das ist jetzt das, was man so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen kann, dass man ahnen kann, wenn man so ein bisschen weiter drüber nachdenkt, was jetzt nicht direkt hier drin steht, aber ohne zu spoilern, darauf läuft es eben auch hinaus. Ne? Also ein Konflikt zwischen einer jungen Generation, die ein bisschen eine andere Vorstellung von bestimmten Dingen hat, als eine ältere Generation.
Plus, es verspricht auch, dass Aubrey ein interessanter Charakter ist, wenn sie sich so überhaupt nicht einschüchtern lässt von wahrscheinlich schon ziemlich vielen Versuchen, ihr das auszutreiben, es ständig regnen zu lassen. Weil die werden ja mehr versucht haben, bevor sie der Mutter eine Nachricht schicken.
Genau. Und Nachsitzen hat ja überhaupt keinen Sinn.
Wo du das mit dem Duktus sagst, gestern Abend, als ich unseren kleinen Sohn hier zu Bett brachte, der 5,5 ist, haben wir uns gegenseitig nachgemacht. Das heißt, ich habe Sätze gebracht, die er so tagsüber in der Regel bringt, in einem typischen Ton, wie er das macht und die Worte benutzt, die er benutzt. Und er hat dann mich nachgemacht, was ich so tagsüber mache. Mhm. Und ich war erstaunt, wie gut seine Beobachtungsgabe ist und wie gut er mich getroffen hat in seinem Nachäffen. Und dann habe ich mich doch auch gefragt, so, bei den Menschen, die Geschichten schreiben, da müsste das doch eigentlich auch gehen, dass die Leute unterschiedlich sprechen. Ich meine, einige kriegen das natürlich auch hin. Wir haben genug Profis auch. Aber oft ist es doch so, dass die Leute entweder alle gleich klingen oder schlimmstenfalls dann auch noch so klingen wie der Fließtext. Also, dass ich noch nicht mal wirklich spüre, ob ich im Dialog bin oder am Fließtext.
Ja, das ist ganz wichtig, dass du gerade Profi gesagt hast, denn das muss man sich einfach bewusst machen, wenn man schreibt. Unterschiedliche Figuren haben unterschiedliche Persönlichkeiten und demzufolge natürlich auch einen unterschiedlichen mündlichen Ausdruck. Und der sollte sich natürlich in der Geschichte wiederfinden und sollte auch zu der Figur passen. Das ist in diesem Fall hier zum Beispiel geschehen. Ich möchte übrigens auch nicht versäumen zu betonen, es handelt sich tatsächlich um eine Utopie. Und zwar jetzt nicht wegen dieses Mikroklimageräts, das ist eigentlich mehr ein Gag, sondern es geht letztlich um gleiches Recht für alle, keine Benachteiligung und dergleichen, was einfach im Grunde ein utopisches Ziel ist. Aber dieses Ziel ist in diesem Plot eben noch nicht hundertprozentig erreicht. Es gibt immer noch Kräfte, die dem entgegenwirken. Eben zum Beispiel die ältere Generation hier, die Lehrerinnen, Lehrkräfte und so weiter. Will ich jetzt nicht zu viel verraten. Und das ist eigentlich ein sehr naheliegender Konflikt, den man in utopischen Geschichten bringen kann. Denn eine Utopie oder eine positive gesellschaftliche Entwicklung ist ja eine zeitliche Entwicklung und heutzutage, wie wir wissen, teilweise sehr schnell vor sich gehende Entwicklung. Und natürlich gibt es da Menschen, die Ältere, nämlich die ältere Generation, die dabei vielleicht ein bisschen abgehängt werden, die nicht hinterherkommen bei dieser Entwicklung, weil es ja auch darum geht, dass sich der Wertekatalog, den man im Kopf hat, irgendwo an der Realität orientieren muss. Und wenn sich die Realität verändert, muss man den Wertekatalog anpassen. Das fällt jetzt nicht allen Menschen gleich leicht. Und schon haben wir Konfliktpotenzial. Es gibt immer dann die Möglichkeit, innerhalb der Geschichte das zu verhandeln. Also ist vielleicht die junge, utopische Generation, die sich eine totale Gleichberechtigung für alle wünscht, ist die vielleicht ein bisschen zu schnell? Gelingt es der, das nicht richtig, nicht optimal zu kommunizieren? Oder haben einfach diese Leute in der älteren Generation Tomaten auf den Augen? Sind sie zu rückständig? Warum sind sie eigentlich so rückständig? Kommunizieren sie zu wenig mit der jungen Generation oder dergleichen. Da gibt es also ganz viele Elemente, die man dann reinbringen kann. Und am Ende kann man ein positives Ende schreiben. Also es gelingt dann irgendwie, diesen Konflikt zu verhandeln, sodass man am Ende mit einem positiven Ergebnis aus dieser Sache rauskommt. So ist es in dieser Geschichte.
Ja, das stimmt. Sie macht Spaß zu lesen. Es gibt einen klaren Konflikt. Es geht aber nicht um Leben und Tod.
Ja.
Genau.
Ja, das und, ist es eben auch nicht. Ne? Es ist ja dieses Missverständnis, dass es dann da immer direkt Leichen geben muss oder Mord, Totschlag, schwere Verletzungen. Überhaupt nicht. Ne? Konflikte können auf so vielen Ebenen stattfinden. Es muss nicht direkt ein Krimi sein oder ein Thriller oder ein Massenmörder beteiligt.
Ja, was ich dann auch immer gerne bemängle, wenn es jetzt viele Tote gibt und dass dann oft aber entweder kein Raum, keine Leerstelle da ist, um Raum zu schaffen für meine Trauer, dass ich das füllen kann. Das ist wirklich so ein Oberprofi-Ding, habe ich aber auch schon gefunden. Oder eben die Trauer auf eine vernünftige Art geschildert wird, so wie beispielsweise Stephen King das schon seit Jahrzehnten macht. Dass die Leute sich auch irgendwie authentisch verhalten, wenn sie einen Verlust erfahren. Auch in Horrorgeschichten kann man durchaus traurig sein, wenn das Monster irgendwie den Ehemann frisst oder so. Das darf dann auch mal gezeigt werden und nicht nur, sie weinte.
Ja.
Oder was auch immer.
Ja.
Genau, aber über Gefühle hattest du ja auch schon. dir vorher Gedanken gemacht? Von wegen, weil viele Leute sagen ja immer, ja, aber das Future Fiction Magazine will nur Utopien haben und dann kann ich jetzt hier nicht mit meinen Postapokalypsen ankommen. Wie soll ich denn da eine spannende Geschichte schreiben? Das geht doch gar nicht. Oder ich war ja auch mal 2 Ausgaben lang in der Redaktion. Oder es gibt halt diese typischen Solarpunk, wir haben uns alle sehr, sehr gern Geschichten, in denen es dann quasi gar keinen Konflikt gibt und alles mehr so Slice of Life ist. Aber das muss ja nicht so sein.
Das ist eine Kritik am Solarpunk. Ich finde die insofern ein Stück weit berechtigt, dass es natürlich eine gewisse Gruppe von Lesern gibt, denen dieses positive Slice of Life reicht. Na, so ein bisschen wohlfühlen, fertig. Das ist wie, ja, also jetzt sagen wir mal eine Ambient-Musik mit schöner Melodie, die so ein bisschen im Hintergrund klingt, die beginnt und die endet dann irgendwann einfach. Kann man machen. Und wie gesagt, es gibt auch Menschen, die das schön finden und denen das genügt. Aber Solarpunk ist eine Nische, muss man ganz klar sagen. Und diese Art Solarpunk vor allem, rein utopischen Solarpunk, konfliktfrei, ist eine Nische. Und wir haben ja im letzten Magazin den Schwerpunkt Solarpunk gehabt, auch mit einem Artikel von Alessandra Ress zu dem Thema. Und wir möchten natürlich mehr Menschen mit dem Magazin erreichen, als jetzt nur die in der Nische. Das war wirklich, muss man einmal sagen, das ist wirklich eine schwierige Überlegung. Ne? Einerseits kann man sagen, okay, Solarpunk ist eben meistens so, alle haben sich lieb, Punkt. Also kann man doch so eine Geschichte auch einfach mal bringen. Andererseits kann man ganz gut damit rechnen, wenn man so die durchschnittliche Leserschaft kennt, dass so eine Geschichte wahrscheinlich nicht besonders viele gute Kritiken bekommen würde, weil nämlich die Menschen, die das so mögen, deutlich in der Minderheit sind. Und deswegen haben wir uns überlegt, sollten wir schauen, dass die Solarpunk-Geschichten, die wir bringen, doch zumindest ein bisschen Konflikt, bisschen Spannung mitbringen, um zu zeigen, hey, man kann das zusammenbringen. Wir haben ja überhaupt nichts gegen Solarpunk, ganz im Gegenteil. Das sind wahnsinnig interessante und kreative Ideen dabei. Aber trotzdem kann man die vermitteln mit einem gewissen Spannungsmoment, sodass das Interesse und damit auch die Aufmerksamkeit der Leserschaft steigt.
Ja, der erste Satz muss so sein, dass man den zweiten liest und so weiter.
Sehr
so gute, einfach ist das.
sehr schöne Regel. Klingt trivial, aber ich würde es ein bisschen anders ausdrücken, weil manche Leute lesen ja freiwillig auch den zweiten, dritten und vierten Satz. Ne? Also, aber wenn der erste Satz so ist, dass mir gar nichts anderes mehr übrig bleibt, als weiterzulesen, dann ist es ein richtig guter erster Satz. Wie ist denn das bei den Beispielgeschichten, die du rausgesucht hast, eigentlich mit den ersten Sätzen? Sind das auch so prägnante? Weiß ich jetzt gerade gar nicht.
Bei Chris Brinn, Nur du und ich, bin ich ja tatsächlich beim ersten Versuch versackt. Ich kann dir aber nicht mehr ganz genau sagen, warum. Ich vermute, es liegt daran, dass der Protagonist nicht so sympathisch ist. Weil der wirkt schon so ein bisschen arschig. Der ist ja mit dem Auto unterwegs zu einem wichtigen Termin, wo er ein Kunstwerk kaufen will. Und dann stellt sich ihm ein Kind in den Weg.
Ja.
Und kommt da nicht dran vorbei. Beim zweiten Versuch habe ich dann aber durchgehalten zum Glück. Und habe dann die wunderschöne Pointe auch genießen können. Ich habe die Geschichte inzwischen auch mehrmals gelesen. Ich kann aber den ersten Satz nicht auswendig. Und wenn ich jetzt anfange, ihn zu suchen, mache ich hier zu viel leer mit der Tastatur. Aber ja, das macht auf jeden Fall Spaß. Und das ist halt auch ein Typ. Also es ist auch ein Typ, den man nicht so schnell vergisst, wie er so redet und er telefoniert. Und es ist alles ganz wichtig. Und wir kennen alle solche Typen, die telefonieren ja auch gerne in der Öffentlichkeit, sodass man ihnen zuhören kann. Und wir haben vielleicht alle auch so ein bisschen die Nase voll davon, immer deren Telefonate mitzubekommen, vor allem im Zug, wenn ich vielleicht gerade eigentlich lesen will. Das macht schon irgendwie Spaß. Es macht aber auch Spaß, so diese Auflösung, die ja durchaus positiv ist, auch für ihn, dann zu genießen. So. Also weil so schlimm ist er ja auch mal wieder nicht, dass man ihm irgendwie gönnt, dass alles für ihn so richtig den Bach runtergeht. Plus, es gibt ja auch eine subtile Andeutung, dass er sich entwickeln könnte. Aufgrund der Dinge, die ihm da gerade zustoßen.
Das finde ich wichtig. Es muss einfach etwas da sein, wo ich mich anklinken kann. Und ich denke, das ist in dem Fall tatsächlich der Aspekt. Und das merkt man, glaube ich, auch bei der Autorin, dass sie das einfach drauf hat und dass sie da auch drüber nachgedacht hat, wie sie die Leser einfangen kann mit dem Anfang, obwohl die Figur jetzt nicht der sympathische Held ist oder der Sympathieträger ist.
Ja. Also eine sehr, sehr großartige Geschichte, die ich auch bei allen Preisen sehr viel weiter vorn gesehen hätte. Aber die Welt macht ja manchmal auch nicht mit bei der Sache. Ich weiß auch nicht ganz genau, wie verbreitet das Future Fiction Magazine jetzt bei der Gruppe ist, die beim Kurt-Laßwitz-Preis mitwählen darf. Das ist ein bisschen unklar, das weißt du wahrscheinlich auch nicht. Ich kann nur immer versuchen, wenn ich so eine Geschichte finde, so laut wie möglich die Werbetrommel zu rühren und zu brüllen, aber manchmal klappt's halt eben nicht.
Ja, es ist auch eine Frage der Genres, ne? Also, es ist immer noch so, dass im Science-Fiction-Bereich viele Leser die Weltraumgeschichten einfach mögen, jetzt nicht unbedingt vorziehen, aber mögen oder auch Far-Future-Geschichten mögen. Und teilweise sind dann Nahzukunftsgeschichten so ein bisschen im Nachteil, was so die Aufmerksamkeit oder die Beliebtheit dann angeht.
Ja, kann sein.
Also, wenn ich jetzt einfach vergleiche, wie viele Exemplare von dem neuen Weltraumroman von Brandon Q. Morris verkauft werden und wie viele vom Future Fiction Magazine verkauft werden, ja, hat natürlich auch noch andere Gründe, ne? Der hat einen großen Fanclub, ne? Den bauen wir erst so langsam auf. Aber das
also
macht
man. Also Romane verkaufen sich ja sowieso viel, viel besser als Kurzgeschichten.
Ja, und dafür, dass wir Kurzgeschichten veröffentlichen, läuft es doch ganz gut.
Ich denke, es wäre fairer, sich da vielleicht mit der Exodus zu messen, weil die ja auch Kurzgeschichten verkaufen, allerdings schon wesentlich länger und sicherlich mehr im Scope von dem, was die Zielgruppe üblicherweise liest. Aber trotzdem sind es eben beides Kurzgeschichtenmagazine. Das wäre vielleicht fairer, das zu vergleichen, anstatt sich gleich mit Brandon Q. Morris zu vergleichen, der der Self-Publisher-King ist. Und ich glaube auch die Self-Publisher-Bibel geschrieben hat, ne? Also der ist schon, der muss auch irgendwo ein Marketing-Profi sein. Also nicht nur, was das Schreiben betrifft, was sich auch meiner Meinung nach extrem gewandelt hat in den letzten Jahren. Also ich verfolge ihn jetzt schon so ungefähr seit 4 Jahren. Und also der muss auch irgendwie marketingtechnisch noch Sachen auf dem Kasten haben, die wir uns nicht vorstellen können oder keine Ahnung.
Ja, genau. Vielleicht nehme ich jetzt mal die Gelegenheit und erzähle was über die zweite Geschichte, die ich mir hier rausgesucht habe, weil die nochmal auf eine ganz andere Art und Weise Interesse weckt. Das ist auch aus der aktuellen Ausgabe vom Future Fiction Magazine und zwar von Emad Eldin Aisha aus Ägypten. Die Geschichte heißt Meister des Mittelmeers und ich kann da auch mal so die ersten paar Sätze einfach vorlesen. Der erste Absatz ist super kurz. Ich lese nur den allerersten ganz kurzen Absatz vor. Tripolis bei Nacht ist ein wundervoller Anblick, so hieß es in dem Lied. Er musste es mit eigenen Augen sehen. Punkt. So, was macht uns jetzt hier neugierig? Ganz offensichtlich steht uns jetzt bevor, dass die Hauptfigur eine für uns mitteleuropäische Personen ungewohnte Stadt besuchen wird. Also wir werden gleich durch die Augen dieser Figur die Stadt Tripolis im heutigen Libyen besuchen. Ist ein wundervoller Anblick. So, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt gerade in Tripolis aussieht, verbinde jetzt aber eigentlich nicht so viele positive Assoziationen mit einer Stadt in dem Land, das seit Jahren von Bürgerkrieg und instabilen Regierungen und so geschüttelt wird. Man hört zwar nicht viel in den Nachrichten, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es da so wahnsinnig paradiesisch ist. Offensichtlich befinden wir uns hier also in einer Zukunft, in der sich diese Lage geändert hat und außerdem ist die Figur offensichtlich auch ein Fremder. also ein Fremder, der dieses Land besucht und kein Einheimischer. Und daraus ergibt sich, das kann ich jetzt nicht durch, da müsste ich jetzt deutlich weiterlesen, um das deutlich, um das merkbar zu machen, um das spürbar zu machen. Deswegen muss ich das so einfach behaupten und ihr müsst es hinnehmen. Dadurch entsteht hier die Spannung in der Geschichte. Es ist ein Fremder in einem fremden Land sozusagen. Und da wir durch seine Augen sehen und aus seiner Perspektive diese Stadt sehen und die Dinge, auch die er nicht versteht, miterleben, haben wir einen Spannungsmoment. Also er kennt sich dann einfach nicht aus. Er ist ein Unwissender und dann unterlaufen ihm halt auch Fehler. Dadurch entstehen Konflikte und natürlich auch die Spannung durch die Frage, wie kommt er denn aus der Nummer wieder raus?
Genau.
Also im Grunde so ein bisschen eine klassische Heldenreise eigentlich. Wobei da hat meistens, es sind ja meistens Romane, wo man sagt, das ist eine von der Struktur her eine Heldenreise. So wie beim Herr der Ringe, ne? Der Held Frodo hat einen bestimmten Auftrag, den er erfüllen muss. So. Und reist dabei aber eben durch ein Land und da ist er durch allen möglichen Begegnungen, verschiedenen Konflikten sogar ausgesetzt. In der Kurzgeschichte ist das dann normalerweise runtergebrochen auf einen Konflikt, aber es ist eben eine Reise in etwas Unbekanntes und in dem Fall jetzt gar nicht mit dem Ziel, einen komischen Ring in einen Vulkan zu schmeißen, sondern einfach mit dem Ziel, diese fremde Gegend kennenzulernen. So.
Ja. Die ist ja auch recht humorvoll, die Geschichte.
Ja, auf eine ganz andere Art und Weise, mit einem wirklich sehr stillen Humor, einem sehr feinen Humor, der sich eben auch ergibt durch dieses Fremdartige, durch eine gewisse Exotik, ne? Und das ist natürlich etwas, was wir in unserem Magazin, wo wir ja einfach internationale Autorinnen und Autoren veröffentlichen, auch gerne zeigen, ne? gerne mit rüberbringen, Perspektiven auf andere Teile der Welt, die wir sonst hier so gar nicht so im Blick haben.
Und es ist auch eine lustige Perspektive auf Friseurläden, die die Haare an landwirtschaftliche Wachs, ich kann es kaum aussprechen, abgeben. Als Düngemittel. Ich hab
doch nicht alles.
Ja, aber das ist cool. Ein bisschen muss man die Leute schon.
Ungewöhnlich auf jeden Fall. Ne? Ja. Und das macht es natürlich auch, also im weiteren Verlauf der Geschichte macht es das natürlich auch interessant. Also wir haben ja, glaube ich, als wir die damals gelesen und zuerst bewertet haben, gesagt, ja, das könnte man ein bisschen straffen, weil bis zu der Stelle, die du gerade erwähnt hast mit dem Friseur, das dauert ein bisschen. Ja, aber also ich fand halt trotzdem auch bis zu dem Punkt schon interessant, exotisch, lesenswert, unterhaltsam. Und dann dann nimmt die Geschichte einfach nochmal so richtig Fahrt auf.
Ja, sie hat halt nicht den klassischen Plot, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass du das leicht in irgendein Schema pressen kannst.
Ja, und das ist natürlich auch etwas, wo man diese Schreibratgeber-Kurzgeschichten oder sagen wir das Literaturlexikon, in dem steht, wie eine Kurzgeschichte aufgebaut werden muss, sein sollte, auch einfach mal beiseite legen kann. Kurzgeschichte oder Erzählung ist jetzt gerade auch außerhalb des deutschsprachigen Raums auch etwas, was ein bisschen anders verstanden wird und auch anders gelebt wird. Und das ist auch gut so und das macht es auch interessant, das zu veröffentlichen und zu lesen.
Das stimmt. Ich habe die Geschichte gelesen und sie hat mir gefallen. Ich war mir aber nicht sicher, ob es uns gelungen würde, sie vernünftig zu übersetzen, weil sie halt schon auch sehr viel mit Sprache spielt. Es hat doch deutlich besser geklappt, als ich gedacht hätte.
Ja, war auch nicht ganz so leicht zu übersetzen, aber da wollen wir jetzt nicht weiter drauf rumreiten. Auf jeden Fall eine im Vergleich zu den anderen jetzt genannten Geschichten eine ganz andere Art, das Interesse zu erzeugen. Wobei man natürlich eins zugeben muss, als deutsche Autorin hat man natürlich ein bisschen Schwierigkeiten, so mit sowas wie Exotik zu punkten. Es sei denn, man erfindet ein zukünftiges Deutschland, in dem vieles ganz anders ist. Ne, weil dieser Lokalkolorit ist ja einfach sehr wichtig. Und Lokalkolorit muss auch irgendwo überzeugend sein. Also wenn ich jetzt als deutscher Autor so eine Geschichte geschrieben hätte, hätte ich große Schwierigkeiten bekommen, weil ich weiß wirklich überhaupt nicht, wie es heute in Tripolis aussieht. Und dann habe ich schon mal gar nicht so eine gute Vorstellung, wie das denn in, weiß ich nicht, 20, 30, 40, 50 Jahren dort aussehen könnte. Und habe dann natürlich große Schwierigkeiten, das überzeugend darzustellen.
Man könnte es aber auch anders lösen, indem man jemanden von außen zum Beispiel nach Düsseldorf kommen lässt, um denjenigen sich dann wundern zu lassen. Weltenbau ist ja auch nie verkehrt. Oder andersrum, jemand könnte aus deutschsprachiger Perspektive in ein anderes Land kommen und sich dort umschauen und sich vielleicht wundern, weil er ein völlig anderes Bild hatte und sich innerhalb der letzten 20 Jahre aber extrem viel getan hat. Und mit den letzten 20 Jahren meine ich die nächsten 20 Jahre.
Ja.
Genau. Wir haben noch ein viertes Beispiel, das ich auch, was meine absolute All-Time-Lieblingsstory aus dem Future Fiction Magazine ist, nämlich Digital Detox von Alchimira. Die ist jetzt nicht ganz so leicht zugänglich, also nicht beim ersten Lesen. Ich weiß noch ganz genau, wo ich war, als ich sie das erste Mal gelesen habe. Und ich dachte mir so, okay, die muss ich noch mal lesen, weil die wirklich sehr fantasievoll, sprachlich anspruchsvoll. Und da gibt es dann auch zwei Ebenen und eine Pointe, die ich nicht verstanden habe beim ersten oder beim zweiten oder beim dritten Lesen. Ehrlich gesagt musste ich sie mir mal irgendwann erklären lassen und war ganz entsetzt. Aber manchmal sind eben in Kurzgeschichten auch Dinge versteckt, die sich leicht überlesen lassen. Da draußen laufen bestimmt noch ganz viele Kurzgeschichten rum, die ich gelesen habe und die noch etwas verbergen, was mir bisher entgangen ist. Und das ist auch so eine davon. Und die fand ich großartig. Und die hat eine emotionale Ebene, weil die Perspektivfigur ihren Vater ghostet und auch Gründe dafür hat und aber gleichzeitig eben mit, ich glaube, zwei befreundeten Personen eine Digital Detox Kur macht. Sehr herrlich. Und auch nicht zum ersten Mal. Also das ist wohl was, was regelmäßig passiert. Ist ein Thema, das heute auch schon bestimmt interessant ist. Wenn ich so mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin, dann frage ich mich, warum nicht mehr Leute schon längst Nackenprobleme haben. Und in der Zukunft wird das sicherlich nicht besser.
Ja, und Augenprobleme. Ja, wie war das in Südkorea hat die Anzahl der Brille tragenden Jugendlichen rasant zugenommen.
Ja.
Ja, genau, Digital Detox. Die Geschichte zieht einen auch durch die Sprache sofort rein, durch die Ausdrucksweise. Das ist auch ein Trick, den man aber wirklich drauf haben muss. Dazu braucht man schon auch einen gewissen Mut, den Lesern auch was zuzumuten. Ne? Nämlich zum Beispiel einen Satz erstmal zweimal lesen zu müssen oder aus auch mal hinzunehmen, dass man einen Satz jetzt nicht auf Anhieb komplett durchschaut. Und da kommt nämlich das, was du vorhin sagtest, ins Spiel, dass in so einer Kurzgeschichte noch mehr Sachen versteckt sein können, als die, die man beim ersten Lesen findet. Das macht so eine Geschichte natürlich besonders wertvoll, wenn es sich wirklich lohnt, sie zweimal zu lesen. Wobei hier möchte ich ganz klar die Lanze brechen für Geschichten, bei denen einmal lesen reicht. Gilt auch für Romane übrigens. Weil ich lese ab und zu so Rezensionen, auch von dir tatsächlich, glaube ich, schon mal. Jetzt können wir ja vielleicht doch mal streiten. Da steht drin, ja, die Geschichte war toll, die lese ich jetzt noch ein zweites Mal, damit ich auch wirklich alles verstehe. Ich muss sagen, wenn mir ein Autor oder eine Autorin zumutet, dass ich eine Geschichte oder einen Roman sogar zweimal lesen muss, um den komplett zu begreifen, dann bedeutet das ja, dass von mir ein doppeltes Zeitinvestment erwartet und verlangt wird. Und das ist schon ein bisschen dreist. Da muss ich sagen, das muss sich dann aber auch lohnen. Ne? Weil ich investiere meine Zeit, um einen Roman zu lesen, diese Zeit verschenke ich sozusagen. Wenn mir dann abverlangt wird, dass ich nochmal so viel Zeit bitteschön investieren muss, damit ich das Ganze wirklich kapiere, das ist schon heftig. Das ist eine Herausforderung. Und da muss man gute Gründe für haben.
Das mache ich nur bei Sachen, die mir auch schon beim ersten Mal Spaß gemacht haben.
Ja, genau. Geschichten, bei Kurzgeschichten geht das ja noch. Da hast du jetzt keinen so großen Zeitverlust oder Zeitinvest. Wenn du es ein zweites Mal lesen musst, vielleicht liest du beim zweiten Mal auch nur bestimmte Stellen nochmal, weil du meinst, aha, jetzt ergibt die vielleicht nochmal in dem Lichte des Endes, das ich jetzt kenne, nochmal einen zusätzlichen Sinn. Das ist dann schon interessant. Das finde ich auch klasse, wenn da so eine zweite Ebene irgendwo eingebaut ist.
Ich habe allerdings auch schon Romane ein zweites Mal gelesen, die ich beim ersten Mal durchaus verstanden habe. Zum Beispiel den neuen Roman von Andreas Eschbach. Einfach, weil ich nochmal gucken wollte, wie er da die Spannung aufgebaut hat. Und was er so alles schon am Anfang angedeutet hat, was dann später irgendwie nochmal einen ganz anderen Sinn ergibt. Der Roman ist jetzt nicht, ich meine, du kennst Romane von Andreas Eschbach. Das ist jetzt nicht so, dass die eigentlich so sind, dass du sie zweimal lesen musst, so wie bei Alchemira. Sondern das geht auch so. Und normalerweise reicht das auch. Aber in diesem Fall war ich einfach wirklich explizit neugierig. Wie hat er das gemacht? Wie hat er das aufgebaut? Wie hat er mein Interesse hochgehalten bei einem Roman, der ja auch nun nicht gerade sehr dünn ist?
Wie hat er das gemacht?
Ja, also er ist ziemlich tief reingegangen in die Figuren diesmal. Also mehr als sonst. So dass mich auch das persönliche Schicksal des Protagonisten interessiert hat, weil sein Vater in Lebensgefahr war wegen einer Krankheit und seine Freundin ihn geghostet hat. Und man wusste nicht so richtig, warum. Zumindest ja beim ersten Lesen nicht. Beim zweiten, ja, dachte ich so, warum habe ich es nicht gemerkt? Aber okay, das ist sowieso mein Liebling, wenn ich dann beim zweiten Lesen denke, naja, das hättest du eigentlich auch beim ersten Lesen merken können. Habe ich aber nicht, weil ich natürlich abgelenkt wurde von all den anderen Dingen, die passiert sind. Die teilweise auch sehr humorvoll waren. Und mich hat natürlich auch interessiert, weil der soll herausfinden, ob sich ein Projekt als Investment lohnt für eine wichtige Kundin von ihm. Und es ist am Anfang völlig unklar, worum es da geht. Außer, dass man wegen des Titels vielleicht ein bisschen raten kann, wobei ich auch falsch geraten habe. Die Abschaffung des Todes, dann weiß man schon, okay, es geht irgendwie um vielleicht nicht nur eine Verlängerung des Lebens, sondern auch wirklich für die Möglichkeit auf ewiges Leben. Und trotzdem war aber nicht ganz klar, worum es geht. Und es war unglaublich gut aufgebaut. Und als es dann klar war, worum es geht, hat mein Interesse kurz nachgelassen, aber nur ganz kurz, weil er dann sofort was draufgelegt hat wieder, was mich wieder bei der Stange gehalten hat, bis zum Ende. Und dann gab es sogar noch eine Schlusspointe, die man auch in einer Kurzgeschichte hätte bringen können. Also schick, ja. Kann ich empfehlen.
Ein echter Profi ist da am Werk, ne? Der hat nämlich solche Sachen geplant.
Ja, das merkt man auch, wenn man es nochmal liest.
Richtig, ja. Und das merkt man auch, wenn man sich einen Überblick über seine Romane so verschafft. Und das ist ja dann kein Zufall, wenn das in jedem Roman oder in fast jedem Roman so funktioniert.
Ja, stimmt.
Wobei, das klang jetzt so ein bisschen so, dieser Spannungsmoment klang jetzt ein bisschen so wie künstliche Spannung. Da würde ich gerne auch nochmal kurz mit dir reden. Und zwar, wenn es eine Information gibt, wie jetzt zum Beispiel das mit diesem Projekt, worum es sich dabei handelt. Im Buch weiß das jeder. Also alle Figuren, die sich da miteinander unterhalten, wissen das. Es wird nur dir als Leserin vorenthalten.
Findest ja, nur in dem Buch ist es nicht so, weil das erzählende Ich weiß es auch nicht.
Ah, okay, nee, dann ist ja gut.
Und
aber
niemand weiß, also nur die Leute, die ihn einladen und seine Kundin weiß es auch nicht und seine KollegInnen wissen es auch nicht. Also ich weiß, was du meinst. Ich wollte nur kurz erwähnen, dass es in diesem Buch nicht der Fall ist. Also darüber regt sich mein Mann immer auf. Wenn alle es wissen in irgendeiner Netflix-Serie, nur uns wird es nicht erzählt. So,
ja.
Obwohl jetzt klar ist, alle wissen es.
Genau. Tatsächlich machen das auch Profis. Und zwar jetzt nicht nur in Drehbüchern, die du jetzt gerade erwähnt hast. Irgendwie gestern oder so ist mir da auch wieder vor ein paar Tagen im Three-Body-Problem war, glaube ich, so eine Stelle. Da dachte ich, habe ich mir auch die Hände vor den Kopf zusammengeschlagen. Muss das jetzt sein? Aber ich meine, man darf nicht vergessen, es funktioniert ja. Und meistens wird es ja dann auch kurz danach, in der nächsten oder übernächsten Szene aufgedeckt. Aber nur jetzt mal als Extrembeispiel, ne? Eine Kurzgeschichte, mehrere Figuren unterhalten sich und du denkst so, aber irgendwas stimmt da nicht, ne? Du weißt nicht so genau was, irgendwas stimmt nicht. Und ganz am Schluss ist dann die Pointe, ja, das sind alles Fliegen. Fliegen, also Stubenfliegen. Und dann denkst du so, what? Also das ist halt eine Information, die wird dir vorenthalten. Und nur deswegen funktioniert das. Und dann im Grunde hinterher der Schenkelklatscher, der Autor, klatscht sich hier auf die Schenkel. Haha, Edge, reingelegt, das sind gar keine Menschen. Das sind alles Fliegen. Oder auch ganz beliebt, zwei Figuren unterhalten sich. Die haben einen Plan, also sie hacken einen Plan aus. Ne? Und oder die haben ein gewisses Ziel. Die wollen, sagen wir mal, die wollen jemanden überfallen, die wollen einen Juwelierladen überfallen oder so. Und sprechen dann erstmal so drüber, das Allgemeine, und dann kommt der letzte Satz des Kapitels, lautet dann: Warte, ich habe eine bessere Idee. Punkt. Ne? Cut. Wir blenden um zu einer anderen Szene. Oder sowas wie: Ja, ich habe einen total tollen Plan, wie wir das machen. Ja, erzähl mal. Und er erzählte es ihm. Punkt. Aber der Leser erfährt es nicht. Das ist eine künstliche Spannung, die da aufgebaut wird. Wie gesagt, funktioniert bei vielen Leuten, bei mir nicht, bei deinem Mann auch nicht, der legt sich dann auch auf. Ne? Denn alle Figuren wissen Bescheid, nur der Autor enthält diese Information absichtlich den Lesern vor, und in dem Moment greift der Autor ein. Ne? Man spürt, da ist ein Autor oder eine Autorin, die gerade aktiv wird und aktiv entscheidet, diese Information nicht preiszugeben, und zwar einfach nur aus dem einzigen Grund, um Spannung zu erzeugen.
So. Ja, es kommt drauf an, wie es gemacht ist. Das mit den Stubenfliegen, um mal das Beispiel mit den Stubenfliegen aufzuheben, weil die anderen sind mir ein bisschen zu offensichtlich.
Okay.
Die würden vielleicht in ihrem Dialog auch nicht sagen, wir sind ja übrigens Stubenfliegen, sondern die würden sich ja einfach unterhalten. So, hast du Kacke gefressen oder was? Oder was auch immer. Woraus man vielleicht sich denken kann, irgendwas stimmt mit denen nicht. Aber sie sagen es nicht. Und dann fände ich's, das finde ich gültig. Weil ich mag es auch nicht, wenn die Dialoge mal zu offensichtlich sind und da die Leute ohne Ende Infodump reinpacken. Die andere Geschichte, die du sagst, ja, ich habe auch so eine Autorin, von der lese ich öfter mal Krimis, und der Detektiv, um den es da geht, der kriegt dann immer so eine Stunde vor Ende, weiß er dann, wer es war. Und es ist auch klar, dass er es weiß. Aber ich krieg's trotzdem noch nicht erzählt, sondern ich krieg es dann erst in der Auflösung. Ich kann damit leben, ich finde es aber nicht so irre geschickt.
Ja, es gibt einfach andere Möglichkeiten, Spannung aufzubauen. Wir können ja vielleicht nochmal versuchen, das so ein bisschen aufzulisten, zusammenzufassen für die Autorinnen, die jetzt hier mit dem Notizblock dabei sitzen, damit sie das auch in der nächsten Geschichte entsprechend umsetzen. Also gerade wenn mehrere Menschen in der Geschichte vorkommen, und das ist ja meistens so, ist ganz einfach. Menschen haben unterschiedliche Meinungen, Wünsche, Befindlichkeiten. Die können sich auch mal irren, ne? Es kann Missverständnisse geben, und dann gibt es zutiefst menschliche Gefühle, die einfach nicht aus der Welt zu schaffen sind, weil wir sind nun mal Menschen, und ich glaube, es wäre auch eine andere Welt und vielleicht auch eine langweiligere Welt und eine Welt mit langweiligeren Geschichten, wenn es die nicht gäbe. Gefühle wie Neid, Eifersucht, Stolz, ja, die gibt's nun mal, und die führen zu Konflikten fast zwangsläufig. Und die kann man dementsprechend auch in jede Geschichte packen und dann am Ende trotzdem zu einem positiven Ergebnis kommen, oder das Ganze kann trotzdem in einem optimistischen und eben nicht apokalyptischen Szenario spielen, weil, und da wiederhole ich mich, wir als Autoren haben so lange apokalyptische Geschichten als Warnung mit erhobenem Zeigefinger quasi geschrieben, und was hat's gebracht? Wo sind wir jetzt? Wissen wir ja.
Ich kann immer noch Postapokalypsen lesen, und ich lese die auch nicht als Warnung, sondern einfach, weil es oft gute Geschichten sind.
Ja, genau, das will ich auch nicht abstreiten. Was kann es noch geben? Es kann auch ganz banal ein Unfall sein. Ich meine jetzt kein allzu an den Haaren herbeigezogener Unfall, ne? Dann das funktioniert nur in einer witzigen Geschichte. Ne? Alien stürzt mit seinem Raumschiff in mein Garagendach. Ja, na, von wem reden?
Ja, klar, wir wissen alle, welche Serie du meinst.
Danke.
Natürlich.
Schreib's in die Kommentare, musst du jetzt sagen. Schreib's in die Kommentare.
Null Problemo.
Ja. Wenn man auf YouTube, muss man die Leute doch immer zum Mitmachen animieren und dass sie was in die Kommentare schreiben sollen, sagen. So. Oder Zufallsbegebenheiten, irgendeinen Einfluss von außen, ne? Es, zum Beispiel kann eine Geschichte beginnen mit, Hauptfigur öffnet einen Brief oder eine E-Mail, steht drin: fristlose Kündigung. Boah, bam. Na, welche Geschichte fängt damit an?
Zurück in die Zukunft? 3? Nee, 2.
Nein, mein letzter Roman. Hätte ja sein können, dass du dich dran erinnerst. Egal. Also, und dann gibt's immer Konflikte. So, und wie gehen die Menschen damit um? wie lösen sie die Konflikte, schaffen sie es, Kompromisse einzugehen oder eben nicht, hinterfragen sie sich selbst, was lernen wir als Leser dann daraus, für uns selbst vielleicht sogar oder auch nicht.
I see, ja, das stimmt. Und muss es immer ein Happy End sein?
Ein Happy End. Ja, was ist denn ein Happy End? Sie küssen sich und reiten gemeinsam in den Sonnenuntergang. Und wir wissen, ja, sie werden dann, ja, dann kriegen sie, dann heiraten sie, kriegen Kinder und im Alltag ist das auch alles total toll und nein, wieso schüttelst du den Kopf? Also, ich mag eigentlich den Begriff Happy End nicht so, sondern ich mag den Begriff Auflösung. Eine gute Kurzgeschichte hat einen markanten Schluss, eine Wendung oder Auflösung, wo der Konflikt drin vorkommt, sag ich mal. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass der Konflikt für immer und alle Zeiten aufgelöst ist und alle eben für immer und alle Zeiten glücklich sind. Auch das gibt es nämlich nicht. Wir sind Menschen, wir verändern uns auch mal und es kommen dann doch vielleicht nochmal wieder andere Konflikte. Aber für den Moment, für die Geschichte ist der Spannungsbogen dieser Geschichte beendet, aufgelöst und zwar eben nicht so, dass der eine den anderen erschießt oder eine Bombe irgendwo hinschmeißt oder die Welt untergeht, ne?
Ja, okay.
Sich umbringt, so, ne? Sondern ja, das Leben geht weiter, das Leben geht mit allen seinen Herausforderungen weiter, aber es geht eben weiter und wir haben weiterhin die Chance, aus unserer Lebenszeit das Beste zu machen. So, das ist ein positives Ende.
Ja, die Beispiele haben das ja auch alle, die wir hier gebracht haben. Einige klarer als andere, aber ja.
Genau, nehmen wir doch mal ruhig das Beispiel hier in der Geschichte von Emad, die Figur, die dort so auf gewisse Probleme, Konflikte stößt bei der Wanderung in Tripolis, kommt halt mit dem Gesetz in Konflikt. Ja, jetzt könnte man, wenn man ganz hart wäre, könnte man sagen, ja, also das ist ja hier Todesurteil, Kopf ab, ne? So, und dann so, also. Gut, das Vergehen war jetzt an sich nicht so schlimm, aber nennen wir mal so als Beispiel, das könnte eben auch das Ende einer Geschichte sein. Und umgekehrt eben erinnere ich mich an eine Geschichte, die wir fürs letzte Magazin auch abgelehnt haben. Die war eigentlich ganz gut, endete aber damit, dass die Hauptfigur Suizid begangen hat. Und ich fand, das war nicht der einzige mögliche Ausgang. Es hätte auch anders ausgehen können. Auch eine Geschichte, die wir im Magazin hatten, Der Mangel an Haien, ne, von Casey Yu, die du ja auch schon im Podcast hattest. Und da endet die Geschichte auch damit, dass die Hauptfigur wohl stirbt. Und auch da habe ich gesagt, hätte das unbedingt sein müssen? Ich denke nicht. Ne, wir haben sie trotzdem gebracht, offensichtlich, ne, weil sie gut war. So.
Ich sehe, dass die Prämisse zerstört worden wäre, wenn die Figur nicht bereit gewesen wäre, ihr Leben zu opfern. Darum ging es ja.
Ja, bereit gewesen wäre, ihr Leben zu opfern. Das ist aber die eine Sache. Und ob sie es dann wirklich tut, ob das wirklich dazu kommt oder ob sie im allerletzten Moment doch noch überlebt, aber bereit gewesen wäre, sich zu opfern. Ne? Das
aber
ist
es ist schon stärker, wenn sie auch wirklich stirbt. Also ich meine...
Ja, kann man sagen. Vielleicht ist es ja sogar offen, aber es ist unklar. Und wie gesagt, also bei der Geschichte ist das jetzt nicht irgendwie so tragisch gewesen. Wir haben sie ja auch gebracht.
Ich erinnere mich aber, dass du sehr unglücklich darüber gewesen bist, dass da doch im Future Fiction Magazine jemand gestorben ist.
Ja, ja, weil ich eben sage, es hätte nicht unbedingt sein müssen. Ja, und gut, aber da haben wir dann mit der Autorin ja auch keine große Diskussion angefangen, weil die Geschichte trotzdem gut genug war. Nur grundsätzlich rufe ich einfach dazu auf, wenn man eine Geschichte schreibt und sich Gedanken über das Ende macht, ist das jetzt ein positives, negatives, ist es ein schlimmes Ende, für wen ist das Ende schlimm oder eben ist es nicht schlimm? Es kann auch zu süßlich sein, ne, wie eben das, was ich vorhin zitierte, sie küssen sich und reiten zusammen in den Sonnenuntergang, das ist dann eben auch nicht das Richtige. Ich glaube, da muss man dann einfach ein Gefühl für haben, dass das Ende zur Geschichte passt und insgesamt die meisten Leser dann positiv daraus gehen, ein positives Gefühl am Schluss haben.
Ja. Was wahrscheinlich der Grund ist, warum ihr noch keine Einreichung von mir bekommen habt. So, aber das Das kann sich ja vielleicht noch mal ändern.
Wir werden sehen.
Wir werden sehen, ja genau.
Wir werden sehen. Wir haben für die nächste Ausgabe ein paar Geschichten bereits zusammen, die auch ja utopisch, positiv sind. Zumindest aber nicht dystopisch, nicht klar dystopisch. Denn ja, das ist, es gibt diese Diskussion, wie eingangs erwähnt, ja überall, brauchen wir mehr Utopien? Und ich denke, es gibt unter vielen Autorinnen und Autoren den Konsens, ja, bitte gerne mehr Utopien, denn das Leben ist schon schlimm genug. Aber nochmal als Fazit, es heißt ja eben nicht, dass die Geschichten langweilig sein sollen.
Ja, was ich persönlich wichtiger finde. Nichtsdestotrotz, ich bin sehr gespannt auf die nächste Ausgabe. Habt ihr schon irgendeine Idee, wie lange wir noch warten müssen?
Ja, geplant ist die Ausgabe für Februar. Wir haben sie auch schon fast voll. Es fehlen noch, je nach Umfang, 1 bis 2 deutsche Geschichten. Hoffen da auf Einsendungen. Wir haben ein paar Leute angehauen. Ich nenne jetzt absichtlich natürlich keine Namen, um da nicht irgendwie falsche Hoffnungen zu wecken. Denn erst wenn die Geschichte da ist und wenn sie für gut befunden ist, ist es natürlich auch sicher, dass sie wirklich kommt. Und ja, es gilt weiterhin die Einladung, ne? Schickt uns Geschichten. Alles Weitere steht ja auf futurefiction.de für Autorinnen und Autoren. Schaut einfach drauf, schickt uns was. Wir freuen uns drauf. Wir sind gespannt.
Ja, ich bin auch gespannt. Und ich habe jetzt keine Arbeit mehr damit. Ich kann einfach warten, bis ihr fertig seid.
Ja.
Gemeinheit, ja, ich weiß. Ja. Aber lesen werde ich es immer noch.
Ja.
Cool. Dann haben wir irgendwas vergessen, weil wir haben die Stunde jetzt gesprengt.
Wir haben vergessen, die Stunde nicht zu sprengen. Wir haben vergessen, auf die Uhr zu gucken, Yvonne. Es ist immer dasselbe mit uns.
Ich glaube, ich hatte eine Folge mal, die deutlich über eine Stunde war, aber das war Ken Liu und den wollte ich nicht bremsen.
Ja, genau.
Wenn man den schon mal hat.
Ja.
Ich bin mir sicher, ich kriege dich auch noch ein viertes Mal in diesem Podcast.
Das könnte passieren. Irgendwann erscheint, glaube ich, auch noch mal so ein Roman von mir, vielleicht nächstes Jahr. Das wäre vielleicht zum Beispiel mal so ein Anlass. Oder das 10. Future Fiction Magazine. Oder... Irgendeinen anders finden wir da ganz sicher. Ich bin gerne hier bei dir in der Sendung und bedanke mich für die Aufmerksamkeit und die Einladung.
Ja, und so viel gestritten haben wir gar nicht, aber das war klar, ne? Naja.
Ja, irgendwann schaffen wir das vielleicht nochmal.
Ich finde schon noch jemanden, mit dem ich mich richtig schön streiten kann. Ich bin noch auf der Suche.
Okay, gut.
Vielen Dank, Uwe, dass du hier warst und bis bald.